Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Wie sieht Gedenken an den Holocaust heute aus? Wie wird er bestimmt und von wem wie gedeutet? Gibt es 70 Jahre nach der Wannsee-Konferenz, die den Massenmord, der ja schon längst stattfand, vortrefflich zu lenken und verwalten verstand, eine Deutungshoheit? Und wenn ja, wer bestimmt den Diskurs? Wird der Genozid, nachdem die letzten Zeitzeugen verschwunden sein werden, einfach eingereiht in die deutsche Geschichte, die ja nicht gerade arm an Massenabschlachtung ist? Oder anders gefragt, wie wird das millionenfache Morden dieses mit am besten dokumentierten und erforschten Völkermordes seinen Platz in der deutschen Geschichte einnehmen? Wie werden die Stelen und Stolpersteine sich neben den zahlreichen Schlachtendenkmälern behaupten? Wenn man Herrn Reich-Ranicki im Bundestag sieht, diesen kleinen, gebeugten alten Mann, flankiert von den höchsten Repräsentanten des Staates, 30 bis 40 Jahre jüngeren, großgewachsenen Deutschen, auch dann stellt sich die Frage nach der Deutungshoheit in der Zukunft. Welchen Stellenwert wird diese große, bewegende Rede in der Geschichte der Bundesrepublik einnehmen? Welchen Platz bekommt dieses Zeugnis? Nachdem man den Ruf der Überlebenden des Holocaust nach 1945 geflissentlich überhört hatte, nachdem sie verstummten und erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eine leise Bereitschaft in Teilen der deutschen Gesellschaft bestand, zuzuhören und sie anzuregen, über ihre persönlichen Schicksale zu berichten, erst da bekam das Grauen und Morden durch die persönlichen Berichte der Opfer ein vages Gesicht, und die unermesslichen Zahlen der Massenmorde wurden zu konkreten Namen. Welchen Stellenwert hat die staatliche und nicht staatlich geprägte Erinnerungsarbeit in der heutigen deutschen Gesellschaft inne? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigte sich die Ringvorlesung »Vergegenwärtigung von Erinnerung, Fragen und Antworten zum Gedenken an die Opfer der NS-Herrschaft«, welche in den vergangenen Monaten an der Uni Hamburg stattgefunden hat. 17 Grad traf sich mit Janne Delin, einer der Initiatorinnen dieser Ringvorlesung.
Ich eingeladen worden bin und Interesse besteht, darüber mehr zu hören. Koordinatoren der Ringvorlesung sind also ich, die Sozialwissenschaftlerin, dann eine Professorin mit dem Namen Marianne Pieper, die auch am Institut für Soziologie doziert, des Weiteren ein erziehungswissenschaftlicher Professor Körber und eine Frau namens Katharina Obens aus Berlin, die Diplompsychologie studiert hat und sich beschäftigt mit Auswertung von Zeitzeugengesprächen in der Schule.
Was ist deine Intention zu dieser Ringvorlesung gewesen?
Ja, die Intention ist sehr langfristig angelegt, ist entstanden im Grunde aus der Wahrnehmung, dass es kaum Verschränkungen gibt zwischen wissenschaftlichen Arbeiten zu dem Thema Erinnerung oder Dimension der Erinnerung, dem historischen Wissen und der Erinnerungspolitik. Des Weiteren ist mir aufgefallen oder uns aufgefallen, dass im Bereich der Kunst und Kultur Erinnerungsformen praktiziert werden, die über manche Organisationen, die zu dem Thema arbeiten, jetzt außerhalb der Regierungspolitik arbeiten, weit hinausgeht. Also das kann ich dann später nochmal erläutern.
Genau, da kommen wir ja später nochmal zu. Kannst du kurz darstellen, aus welchen Bereichen die Vortragenden kommen?
Ja, das kann ich. Also es sind zum einen Referenten eingeladen worden aus dem wissenschaftlichen Kontext, also die aus kulturwissenschaftlicher, sozialwissenschaftlicher Sicht, also ihre Arbeiten vorgestellt haben, beispielsweise zu Rekonstruktionsprozessen von Erinnerung anhand einer Lebensgeschichte eines Sindo-Boxers. Das war sehr bemerkenswert. Des Weiteren hatten wir jemanden vom Institut für Migrations- und Rassismusforschung, der die Verbindungslinie zum Thema Migration gezogen hat. Dann hatten wir einen Historiker aus der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, der im Grunde die Erinnerungsberichte mit dem historischen Wissen, also mit dem Quellenwissen sozusagen zusammenbringen sollte. Und als Besonderheit waren eben Leute auch in der Ringvorlesung, die aus dem Kunstbereich dazugekommen sind und anhand ihrer Theater- oder Filmarbeiten dargestellt haben, wie sie die Dimensionen der Erinnerung darstellen, also mit welchen Vorstellungen und mit welcher Intention.
Wie sehen deine Erfahrungen mit Zeitzeugen aus?
Ich habe Erfahrungen mit Zeitzeugen, beziehungsweise wie ich immer sage, NS-Verfolgte und Überlebende aus verschiedenen Bereichen. Also bei mir sind die Erfahrungen sehr langjährig, also auch sehr geprägt durch meine Mitarbeit im Auschwitz-Komitee und als Mitfrau von der VVN. In diesem Rahmen hatte ich sehr intensive Begegnungen mit einzelnen Menschen, die ich halt angefangen habe zu befragen im Rahmen von meiner sozialwissenschaftlichen Arbeit zum Thema Überleben nach 1945. Und die Erfahrungen sind so, dass die Zeitzeugin selber eigentlich immer viel weitläufiger Auskunft geben als das, was übermittelt wird, also auf Veranstaltungen oder auch in Büchern, also wo das Hauptaugenmerk eben auf die Zeit des Nationalsozialismus gelegt ist und meistens eben auch als sogenanntes Opfer. Und das ist halt sozusagen eines der Probleme oder eines der Intentionen, warum es zu dieser Ringvorlesung gekommen ist, weil das eben nicht ausreicht für die Frage danach, warum funktioniert diese Übermittlung von Erfahrung nicht mehr. Also jedenfalls nicht so, wie sich das manche Gruppen und Organisationen wünschen.
Ist deine Erfahrung auch, dass viele dieser Opfer oder Überlebenden des NS-Herrschaft erst später mit ihren Erinnerungen an die Öffentlichkeit gehen? Oder siehst du das nicht so?
Die meisten, also die überhaupt darüber berichten, haben sehr spät, oder was heißt sehr spät, also abhängig von der zeitgeschichtlichen Entwicklung in der Bundesrepublik, angefangen darüber zu sprechen. Also es gibt große Unterschiede bei denen, die in sehr früh angefangen haben, also in den 50er Jahren, oder diejenigen, die in den 60er Jahren angefangen haben, darüber zu sprechen, was ihnen widerfahren ist während der Zeit des Nationalsozialismus. Das wiederum ist erklärbar daran, wie sie selber organisiert waren. Also es gibt halt Menschen, die waren von vornherein organisiert in antifaschistischen Gruppen oder auch in überlebenden Verbänden, und die hatten also auch ein anderes Motiv, eine andere Intention, ihre Erfahrungen zu übermitteln bzw. dafür zu kämpfen, dass sie überhaupt Gehör finden und eine Stimme haben. Also so waren sozusagen die ersten 20, 30 Jahre also nach der Befreiung vom Faschismus geprägt. Also das ist das, was, wenn ich danach frage, immer wieder zu hören ist.
Wenn man sich die verschiedenen Formen des Erinnerns ansieht, was ja auch in deiner Ringvorlesung in Ausschnitten widerspiegelt, kannst du da eine Richtung erkennen oder ist dies ein bunter Teppich?
Also die verschiedenen Formen des Erinnerns, also das ist ja gerade das, also was nicht neutral sein kann, also was ich und wir versucht haben deutlich zu machen, also dass es keine neutrale Betrachtung dessen gibt, sondern dass es um verschiedene Wissensformen geht, also die übermittelt werden können durch wissenschaftliche Arbeiten, durch Kunst und Kultur, ne? Im Bildungsbereich, in der Wissensvermittlung in der Schule zum Beispiel. Hm. Und was oftmals nicht zur Sprache kommt, ist sozusagen der Machtkontext, in dem das Ganze stattfindet. Und der Machtkontext ist jetzt nicht nur gemeint, also zwischen Regierungspolitik und Organisationen wie VVN, Auschwitz-Komitee, Gedenkstätten, sondern innerhalb dessen, wer welche Wahrnehmung hat, also wer mit welchen Vorstellungen sozusagen an dieses Thema Erinnerung reingeht. Es ist beides sozusagen. Also das eine ist, es ist ein bunter Teppich. Also das ist sozusagen der Versuch der Konzeption der Ringvorlesung zu zeigen, okay, Erinnerung ist ein bunter Teppich. Dennoch ist unentschieden, in welche Richtung das geht und das ist sozusagen der Versuch, das zu thematisieren, dass es tatsächlich um sowas wie Richtungskämpfe auch geht.
Ja, aber dann frage ich nochmal anders. Also, dass es ein Teppich ist, ist ja klar. Das sagt ja auch, es ist ein Teil. Dann würde ich das präzisieren wollen, und ob du da irgendeine Deutungshoheit oder siehst oder beschreiben, ob du beschreiben kannst, wer die Deutungshoheit besitzt, wenn dann jemand sie besitzt. Sind das jetzt die Opferverbände, sind das die staatlichen Organisationen, sind das Kulturschaffende, die sich mit diesem Thema in ihrer Arbeit beschäftigen, oder gibt es da gar keine Deutungshoheit?
Na unbedingt. Also wenn ich von Machtkontext spreche, in dem Erinnerungsformen stattfinden, dann ist also die erste Deutungshoheit sozusagen zwischen den regierungspolitischen Kräften und den Verbänden, die sich für die Interessen von NS-Opfern und Überlebenden einsetzen. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist, dass diese Verbände sind ja relativ klein. Also jetzt auch nicht auf der nichtstaatlichen Seite sind die Verbände relativ klein. Die umwerben sozusagen andere mit ihrer Art von Erinnerungs- und Gedenkkultur und versuchen, die damit reinzuholen.
Damit hast du mir dann quasi schon die nächste Frage beantwortet. Gibt es einen Unterschied zwischen der staatlich vorgegebenen Erinnerungspolitik und der sogenannten freien Erinnerungspolitik? Hast du mir da ja jetzt mit beantwortet, oder?
Hast du da noch was zu sagen? Ja, also dazu habe ich was zu sagen, weil natürlich also die freie Erinnerungspolitik, also wie du sie nennst, also habe ich bemerkt, ist am ehesten im Kunst- und Kulturbereich zu finden. Also weil diese Leute wie Jens Huckelriede, also den ich in letzter Zeit sehr stark beobachtet habe, mit seinen Arbeiten.
Kannst du kurz zu Jens Huckelriede was sagen? Weil ich glaube nicht, dass alle Hörer jetzt genau wissen, wer das ist.
Ja, also Jens Huckelriede ist ein Hamburger Dokumentarfilmer, also bekannt meistens als Dokumentarfilmer. Er hat auch andere Kunstinstallationen gemacht, also die liegen etwas weiter zurück, also in den 90er Jahren, wo er sozusagen auf der Straße auch Kunstinstallationen gemacht hat. Im Museum hat er auch jetzt vor kurzem eine Installation gemacht zur Flucht nach Shanghai, beziehungsweise Exil nach Shanghai. Und Jens Huckelriede, also bemerkenswert ist, dass er sozusagen weder ein Filmer ist, der jetzt von irgendeiner Kunstakademie kommt, sondern seine Arbeiten entstehen also aus laufender Kommunikation mit verschiedenen Menschen, also Begegnung mit Überlebenden, mit der Arbeit für den Sterni-Park, also Sterni-Park kauft zum Beispiel ein Haus in der Roten Baumchaussee stellt fest, dieses Haus gehörte der Familie Guggenheim. Und Sterni Pack hat halt den Anspruch auch zu sagen, also zu wissen, in welchem Haus arbeiten wir eigentlich. Und daraus ist dann der Film Ab nach Rio zum Beispiel entstanden.
Wobei sein bekanntester Film ist, glaube ich, Tüdelband, der Gebrüder Wolf. Ich glaube, der ist das bekannteste.
Ja, das wäre zu hoffen. Also der Film Return of the Tüdelband, die Gebrüder Wolf Story, ist halt ja, nochmal ein anderer Ansatz von ihm, wo er halt mit jemandem arbeitet, mit dem Dan Wolf, einem Angehörigen der Wolf-Familie arbeitet, der also sich nicht reinstellt in den Kontext jüdischer Vorfahren, sondern er ist einer, der ja, ist Schauspieler und kreiert Hip-Hop. Und in dem Film wird nun gezeigt, wie er sozusagen an die Orte seiner Familiengeschichte geht und ja, das auf sich wirken lässt. Was hat das mit seinem aktuellen Leben überhaupt zu tun? Und das zeigt unter anderem dieser Film eben sehr stark diese Verknüpfung eigentlich von Gegenwart und Vergangenheit. Also es hört sich immer sehr banal an, aber und diese Verknüpfungsmomente sind an Orten, also jüdische ja, Verfolgungsgeschichte geprägt, aber auch geprägt durch die ja, Lieder zum Beispiel von den Gebrüdern Wolf, den Auftritten von Gebrüder Wolf, wo er eine Verbindungslinie ist zu seinen eigenen Kulturarbeiten.
Sind wir da jetzt ein bisschen von abgekommen?
Ja, gibt es einen Unterschied, war die Frage. Also das war die Frage freie Erinnerungspolitik. Und ja, frei in dem Sinne, wie gesagt, also diejenigen wie Jens Huckelriede sind in dem Sinne frei, weil sie bewegen sich nicht in bestimmten Organisationen oder Überlebendenverbänden oder die sich zum Ziel gesetzt haben, die Geschichte, die Erzählung von Überlebenden oder NS-Verfolgten weiter zu vermitteln, sondern für ihn stellt sich die Frage, ja, was zeigt überhaupt dieses Leben, an welchen Orten findet es statt und wie erinnern sie sich überhaupt? Also da Leuten sozusagen einen Anknüpfungspunkt zu bieten, wo sie einen Einstieg finden in eine Geschichte. Und frei insofern, weil es kein festes Ziel gibt in der Übermittlung, dass jemand sich eine Geschichte von A bis Z anhören muss, um zu verstehen, was da passiert ist. Das macht er eben nicht. Und das ist für mich, das habe ich verstanden, dass sozusagen die Freiheit oder die Möglichkeit, ja, wie sich Leute eben anders damit beschäftigen können, außer unter dem moralischen Anspruch, du musst es jetzt aber dir anhören, um das zu verstehen, was damals war.
Thank you. Hi Leute, ich heiße Ernesto, na eigentlich Ernst, und ich wollte einfach mal Hallo sagen. Ich liege zwar noch im Krankenhaus, aber eigentlich geht es mir schon wieder ganz gut. Und ich freue mich riesig, dass endlich die komplette erste Staffel von Überall die Radionovella auf CD erhältlich ist. Für nur 7,50 Euro.
Jemand nicht ganz wechseln, aber jetzt von der feinen Erinnerungspolitik weggehen und nochmal so eine generelle Frage stellen wollen. Teilst du meinen Eindruck, dass sich die Erinnerungspolitik immer mehr nur noch auf den jüdischen Genozid fokussiert und andere Opfergruppen, hier sei nur an die Sinti und Roma gedacht, aus der Erinnerung verschwinden?
Naja, das ist wieder das zu sagen, also das ist wieder ja, die Heranziehung zu sagen von dem Machtkontext, also wie ich das sehe, worin das Ganze stattfindet. Also das staatlich reglementierte und kanalisierte Erinnern ist ein anderes als außerhalb der staatlichen Organisation oder außerhalb der ja, Gedenktage, die jetzt hier eingerichtet wurden, um zu zeigen, also wir haben es verstanden, dass wir mit der NS-Vergangenheit einen Umgang finden. Und da ist es schon so, dass die Setzung von Wichtigkeit auch genau natürlich von dieser Regierungsseite oder von der staatlichen Seite her kommt, weil einfach die mediale Macht sehr viel größer ist als jetzt von kleinen Verbänden oder auch Kulturschaffenden. Und also die Durchsetzung also von Wahrnehmung anderer Opfergruppen hat immer damit zu tun, also welche Verbände sozusagen dahinter stehen, beziehungsweise welche um welche Projekte das geht. Also das Projekt Hannoverscher Bahnhof zum Beispiel hat sich so entwickelt, also nicht jetzt ausschließlich die Deportation der jüdischen Bevölkerung zu betrachten, auch abgeleitet von einer wissenschaftlichen Arbeit, also meinte ich, dass Linde Apel da sozusagen der Auslöser auch war, dass einfach nicht daran vorbeigearbeitet werden konnte, also dass die Roma und Sinti damit reingehören. Natürlich, weil vom historisch-faktischen her ist es unausweichlich. Trotzdem ist es sehr interessant, dass das überhaupt nicht selbstverständlich war, trotz historischer oder wissenschaftlicher Arbeiten, Forschungsarbeiten, die dazu auf dem Tisch liegen. Und zwar schon lange.
Ja, aber diese Wahrnehmung ist ja auch immer das, was man wahrnimmt oder was in Erinnerung bleibt. Da habe ich den Eindruck, bleibt immer nur bei diesem jüdischen Opfern. Die Deportation, zum Beispiel war es im Hannoverschen Bahnhof. Und obwohl die Sinti und Roma da ja ein Sammellager war, bevor die da abtransportiert waren, verschwindet das immer. Zwar wird das in der Ausstellung gezeigt und hat auch dementsprechend einen großen Rahmen, diese Ausstellung, die es zum Hannoverschen Bahnhof gab. Mhm. Mhm. Aber im Gedächtnis, was ja das klassische Erinnern ist, bleibt ganz oft eben das jüdische, die jüdische Deportation.
Du meinst mit Gedächtnis sowas wie öffentliches Gedächtnis?
Öffentliches und auch teilweise in den einzelnen Köpfen, ja.
Ja.
Sei es, dass es so konditioniert ist, dass man da nicht rüberkommt. Aber ich glaube, diese Frage lässt sich auch nicht endgültig beantworten.
Nein, das ist ja viel schwieriger, viel komplizierter, das so allgemein zu beantworten, als wenn man jetzt, als wenn wir jetzt das Beispiel Gedenkort Hannoverscher Bahnhof heranziehen würden und gucken, was hat da stattgefunden, ne? An dem runden Tisch, wo Kulturbehörde, irgendein Vertreter vom Hamburger Senat, Architekten. Und dann mal eben als kleiner Anteil, also eine Zeitzeugin oder jemand vom Auschwitz-Komitee mit dran sitzt und wo dann halt darüber gesprochen wird, wie die verschiedenen Interessen dort zusammengebracht werden können. Also wo das Interesse eben auch ökonomisch zu vermuten ist, weil das ja mitten in der Hafencity ist, sozusagen das innovative Stadtprojekt von Hamburg. Ja, wer bezahlt das überhaupt oder welche Zugeständnisse werden da überhaupt gemacht, so einen Platz frei zu halten, der nicht mehr sozusagen, der geblockt ist für den Verkauf oder andere Investoren?
Ja, dann komme ich zu meiner nächsten Frage, die sich eigentlich da gut anschließt. Wie wichtig ist deiner Meinung nach die aktive Erinnerung?
Aktive Erinnerung, darunter verstehst du wahrscheinlich genau die Verknüpfung, die in der Ringvorlesung versucht wurde, nämlich den Gegenwartsbezug aufzufinden in der Thematisierung von Beschäftigung mit Nationalsozialismus bzw. hier Erinnern und Gedenken an NS-Opfer der NS-Herrschaft. Wozu das Ganze überhaupt? Also so wie ich das sehe, die Erinnerungspolitik, also außerhalb der staatlichen Institutionen, geht es jetzt darum, zu sagen, eine neue Form zu entwickeln, die den NS-Opfern und Überlebenden nochmal anders Gehör verschaffen. Also jetzt, wo es ja Gedenktage gibt, die eingerichtet wurden von der Regierung, ist es nochmal anders schwierig geworden, den Zeitzeugen eine Stimme zu geben. Ein Beispiel ist, also wie das versucht wird, ist dieses Projekt von den Bejaranos mit der Mikrofonmafia, also die ja musikalisch versuchen, auch jüngere Leute für dieses Thema Gedenken und Kämpfe der Überlebenden aufmerksam zu machen. Das ist ein Versuch und das ist natürlich nicht die Frage, die beantwortet ist, wie wichtig finde ich aktive Erinnerung. Also es ist ziemlich kompliziert, also das so ad hoc zu beantworten. weil nämlich erstmal darüber nachgedacht werden muss, was liegt für Organisationen, also außerhalb der Regierung, jetzt in der Beschäftigung mit Nationalsozialismus. Und was hat das mit heute zu tun? Und eine Antwort ist, also die jetzt auf der Abschlussveranstaltung auch sozusagen sich angedeutet hat, ist Verantwortung zu übernehmen. Also für zum einen das aktuelle Leben, also das aktuelle gesellschaftspolitische Geschehen. Also nicht nur zu sagen, das gefällt mir nicht, sondern danach zu gucken, da aktiv einzugreifen. Und da kann ein Beispiel sein, dass die Geschichte des Nationalsozialismus eben zeigt, dass es verschiedene Widerstandsformen gab. Das kann ein Beispiel sein. Das andere ist die Frage der Ethik, also die ethische Frage, also die sich festmacht an Ausgrenzungsprozessen von Migranten, Ausgrenzungsprozesse von Wohnungslosen. Also da kannst du den Gegenwartsbezug herstellen, also von heute und damals, natürlich, also nicht in Form einer Gleichsetzung, sondern zu gucken, was war denn da eigentlich, was war, nicht der Kern, sondern wo ist da die Gemeinsamkeit in den gesellschaftlichen Abläufen, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Und das ist eine sehr... ist eine sehr komplexe Frage, die man im Grunde im Bildungsbereich, also wird das oft anhand der Schule oder Vermittlung von Zeitzeugenberichten in der Schule zum Beispiel auch gesehen, wo es eben nicht jetzt ausschließlich darum gehen kann, Respekt vor den Überlebenden zu haben, sondern zu sehen, wie hat sie gelebt oder er gelebt, was hat sie damals gemacht, welche Überlegungen gab es, also welche Widerstandsmöglichkeiten wurden gesehen, wie war die Organisierung im Einzelnen. Und loszukommen von diesem Bild, nur Opfer, nur Täter oder nur Schreckliches, also wegzukommen von dieser eindimensionalen Betrachtung. Also das ist im Grunde genommen das, was nochmal eine andere Übersetzungsarbeit heute ist, um sich denen anzunähern, wie können überhaupt zum Beispiel junge Leute dafür interessiert werden, außerhalb oder mit diesen Erzählungen von Überlebenden.
Wie siehst du denn die Forderung, dass man sich mehr mit den Tätern beschäftigen sollte? Also kurz gesagt, ohne Täter keine Opfer, die ja immer bei den Erinnerungen wegfallen. Es gibt dann halt nur noch, dass Heydrich in Erinnerung ist, Eichmann-Prozess natürlich, aber diese gesamte Masse an Tätern und deren Erinnerung, und das fällt ja alles flach. Das fällt irgendwie weg, das verwischt so. Die bekommen ja kein Gesicht. Man bemüht sich jetzt, Opfer ein Gesicht zu geben, oder das ist eben halt die lange Bemühung, aber den Tätern, die ist so eine gesichtslose Masse.
Ja, das ist nicht ganz richtig. Also es gibt durchaus eine Entwicklung, also auch in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, also die Thematisierung von Täterschaft auch in Form von Workshops mit anbietet, zum Beispiel Täter in eigener Familie.
Also ist das, das ist aber relativ neu, oder nicht?
Naja, die letzten 2 Jahre. Und aber das meinst du wahrscheinlich nicht. Also das Problem ist tatsächlich, dass die Art der Erzählung der Zeitzeugen, Überlebenden, oftmals nur abgefragt wird emotional. Was hast du empfunden? Was hast du gegessen? Wie hast du dich gekleidet? Also wie war der Ablauf da? Und so, also das wird doch recht oberflächlich betrachtet, aber der Kontext, in dem das Ganze stattgefunden hat, nämlich, dass dort Beteiligte waren, also die Täter waren, in verschiedenen Funktionen die Täter waren, das wird oft nicht mitgesprochen. Und beispielsweise in Schulen, wenn jetzt Esther Bejarano zum Beispiel eingeladen wird, also in eine Schulklasse zu kommen und zu berichten über ja, die, das Überleben in Konzentrationslager Auschwitz, dann müsste eigentlich, also von denjenigen, die dort einladen, also die Verantwortlichen der Lehre, sozusagen das historische Wissen, was es darüber gibt, über den Ablauf in dem Konzentrationslager, eigentlich mit einbringen. Das wird aber oft nicht gemacht. Also oft wird halt nur dieser kleine Ausschnitt eines Erfahrungsberichtes genommen. Und das reicht natürlich lange nicht aus, um auch so eine Intention weiter zu verfolgen, den Gegenwartsbezug hinzukriegen. Weil die können nur sagen, aha, interessant, so war das also, okay, danke, vielen Dank, das Paket ist gepackt, tue ich mal irgendwo hin und vielleicht packe ich das wieder aus. Aber die Struktur sozusagen, also das strukturelle Funktionieren, zum Beispiel in einem Konzentrationslager, wird ja meistens nicht mit bedacht. Und in dem heutigen Rahmen, also ohne Täter, keine Opfer, wird das durchaus in ja auch historischen Arbeiten ja mit einbezogen, aber darüber haben wir ja schon gesprochen, also das wissenschaftliche Arbeiten, also für den ja öffentlichen Diskurs um Erinnerung, meistens keine Rolle spielt, weil dieses Wissen bleibt da, wo es erarbeitet wurde, nämlich in irgendwelchen Instituten oder Universitäten. Und die Aufklärung, also oder die, was ist heutiger Antisemitismus, das wird dann nicht mitbenannt. So. Mhm. Und das ist genau das, warum es so schwierig ist, aus diesem ja, schwer umworbenen Feld Erinnerungspolitik herauszukommen. Also solange es keine Zusammenarbeit gibt zwischen wissenschaftlicher Ebene und ja, anders politisch praktizierenden Leuten, also jetzt auch außerhalb der Überlebendenverbände zum Beispiel, Antifa-Gruppen, ja. Ne? Wenn die das nicht schaffen, das wahrzunehmen, was es da für historische oder wissenschaftliche Arbeiten zu dem Thema gibt, dann wird das Ganze abgewickelt werden, sozusagen, im Sinne von Historisierung. Der Nationalsozialismus ist auch nur eine Etappe, so wie die Weimarer Republik eine Etappe ist.
Genau, es wird ja so eingereiht in die deutsche Geschichte.
Ja, also die, das ist ja auch schon allein deutlich an dem Begriff Zeitzeugen. Wer spricht alles von Zeitzeugen? Also heute ist das aktuellste Zeitzeugen, die in der DDR gelebt haben, da in der Diktatur der DDR. Mhm. Oder Zeitzeugen auch sogar, wie Götz Ali denn so schön benennt, hier aus der APO-Zeit, der dann auch noch sich erdreistet, ne? Den Vergleich zu ziehen zwischen Studentenschaft während des Nationalsozialismus und also der APO-Generation.
Ja.
Ne? Also die ja, Gleichsetzung, die eben einfach bewirkt, dass das Thema, was an sich, also für uns als politisch aktiv Handelnde wichtig ist, nämlich Kontinuitätslinien in anderer Weise, nicht indem Vergleiche gezogen werden, sondern indem das einfach genauer angeguckt wird, welche Art von Täterschaft es gibt, also auch bis heute gibt.
Katja, sag mal, hast du irgendwas gehört? Wann geht denn jetzt eigentlich die zweite Staffel von Überall los? Das wird doch langsam Zeit, oder?
Tja, angeblich soll jetzt im April die komplette erste Staffel in einem Stück ausgestrahlt werden. Und im Mai geht's dann los mit der Pilotfolge zur zweiten Staffel.
Was wird sich an der deutschen Erinnerungskultur verändern, wenn die letzten Zeitzeugen gestorben sein werden?
Ja, diese Frage ist sehr beliebt. Ist auch naheliegend. Ja, und ich will auch gleich sagen, warum sich das für mich zunehmend als sehr problematisch darstellt. Natürlich, also faktisch ist es so, dass die meisten sozusagen nicht mehr lange leben werden, also die direkt Auskunft geben können, also über ihre verschiedenen Erfahrungen. Also ob das jetzt während der NS-Zeit oder auch nach 45 ist. Für mich stellt sich das so dar, dass mit dieser Frage auch etwas verschoben wird an Fokus. Also dass der Fokus falsch gesetzt ist. Mit der Frage, wie wird die Erinnerungskultur aussehen, wenn die letzten Zeitzeugen nicht mehr unter uns sind. Mhm. Also verschiebt sozusagen die Verantwortung wieder auf diejenigen, die berichten können. Und ich bin der Meinung, dass also diejenigen, die sich damit beschäftigen, eigentlich sich mal fragen müssten, was diese Frage überhaupt soll, was für sie denn daran hängt. Weil die ganze Zeit, also wenn ich der Meinung bin, dass für mein politisches Handeln die Zeit des Nationalsozialismus etwas Bedeutendes sagt, also für heute, dann muss ich halt sehen, wie ich die Verantwortung, das zu thematisieren, zu sagen, versuche umzusetzen. Hm. Und nicht festgemacht an dem, dass ja, Zeitzeugenberichte da sind, beziehungsweise vielleicht auch archiviert sind oder auch nicht mehr ja, direkte Übermittlung, also in Form von Erzählung passieren kann, dann eigentlich mit den, was es bereits an verschiedenen Wissensformen gibt, einen Umgang zu finden. Und die, das Absurde ist ja, dass diese Frage, egal welcher politischer Herkunft, egal welcher Richtung, welcher ideologischen Ausrichtung, von rechts bis links, gestellt wird. Und ich halte die für problematisch, wenn linksorientierte Leute diese Frage im Vordergrund stellen. Natürlich ist sie da, aber das ist nicht die entscheidende Frage. Also die entscheidende Frage ist eine Bestandsaufnahme einfach mal zu machen. Welche Erinnerungsformen finden hier statt? Welche Rekonstruktionsprozesse lassen sich beobachten? Und wie sind die bisherigen Versuche der Vermittlung gelaufen, um das auch mal auszuwerten, ja? Also auszuwerten mit dem, was ja, praktiziert wurde. Und also das sind jetzt ja, viel zu pauschale Worte, aber ich kann da auch letztendlich nur darauf verweisen, sich mit anderen Verarbeitungsformen mal zu beschäftigen, wie ja, Theaterstücke, die dazu gemacht worden sind, oder Filme, die dazu gemacht worden sind, oder Musikprojekte. Also dieses, naja, da ist jetzt auch schon wieder Jens Huckelriede, ne, mit seinem Sound in the Silence Projekt, also in der Gedenkstätte Neuengamme, ja, im September letzten Jahres. Das war also eine ganz andere Art von ja, Wagnis, also mit den jungen Leuten aus Deutschland und Polen zu gucken, was lässt sich an diesem Ort, ehemaliges Konzentrationslager Neuengamme, eigentlich so denken oder was empfinden die eigentlich, was haben die damit zu tun? Und denn sie selber das im Wesentlichen auch entwickeln zu lassen, ja, was sie da auch zu empfinden, für Gefühle zu haben. Und da lässt sich dann viel genauer sehen, dass die ja, künstlerische Freiheit sozusagen, die Jens Huckelriede sich in so einem Projekt eben nimmt, eher eine Chance hat auf ja, ein Zusammenspiel zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Mhm. Weil die zum Beispiel dann einen Auftritt dann letztendlich von einer halben Stunde zusammen zeigen, beispielsweise in der Fabrik, wo sie eben ausdrücken, was können sie überhaupt, also mit dem Ort, also Gedenkstätte Neuengamme anfangen.
Das hast du dir von deiner Ringvorlesung versprochen oder von eurer Ringvorlesung versprochen. Und ist das in irgendeiner Form in Erfüllung gegangen oder hat sich deine Erwartung erfüllt?
Naja, also Erwartung war zu gucken, wie die Bereitschaft ist, also von Leuten aus verschiedenen Teilbereichen, also Wissenschaft, Kultur und Forschungsinstituten zu sagen, ja, sich ja, zu beschäftigen mit dem Gedenken bzw. Erinnern, ob sie sich daran beteiligen mögen. Also die Resonanz war erstmal positiv. Gemangelt hat das an dem Zusammenbringen der verschiedenen Teilbeiträge. Also das ist letztendlich eine Aufgabe, also weil das Ziel war ja, also nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch Antworten zu finden. Und das ist im Grunde genommen eine Arbeit, die jetzt im Nachhinein kommen müsste, in einer Auswertung, also die halt während die Reihe lief, weil die lief ja über längere Zeit, weniger stattgefunden hat. Also am ehesten eigentlich in der Abschlussveranstaltung, ja, wo halt die Künstlerperspektive mit der Bildungsperspektive zum Beispiel zusammen ins Gespräch gekommen ist. Und also das hat von daher im Ansatz geklappt, wobei die Resonanz sozusagen, also in der Besucheranzahl, naja, sehr unterschiedlich war.
Ja, vielleicht solltest du das nächste Mal im Sommersemester machen.
Es gibt immer Gründe, die mehr oder weniger wichtig sind, nicht dahin zu kommen. Und ein Grund zum Beispiel für Leute ist, dass sie diese Räume, Universität, ablehnen. Weil einfach, selbst wenn ich Leuten sage, ey, das ist eine Ringvorlesung, das ist wirklich für alle, ja. Und die Beiträge, jeder Referent wird gebeten, möglichst allgemeinverständlich zu sein, das ist nicht immer gelungen. Also das ist insbesondere eigentlich auf Leute außerhalb der Universität gerichtet. Das ist einfach so eine institutionelle, eigentlich eine Einrichtung, diese Ringvorlesung, die erstmal so eine ganz positive Richtung nimmt. Im Sinne von, andere können sich informieren über Wissenschaft, nicht nur über wissenschaftliche Arbeiten. Ja, ich bin dabei, im Grunde Leute auch nochmal zu befragen, die dort waren, also was sie überhaupt davon mitnehmen konnten. Und ja, die nachhaltige Wirkung ist letztendlich noch nicht so wirklich da. Mhm. Außer, dass ich das heute wahrscheinlich nochmal anders gemacht hätte. Also nämlich zum Beispiel bewusster andere kleine Gruppen mit reinzunehmen, die dort dann mal über ihre Arbeit berichten oder ihre Sichtweise, also wie sie das, warum sie überhaupt zu dem Thema Nationalsozialismus arbeiten oder so. Ne? Möglicherweise wird es eine Veröffentlichung geben der Beiträge. Das ist aber wie so oft eine finanzielle Frage.
Gut, dann hoffen wir, dass die Finanzen zusammenkommen. Und wenn diese Veröffentlichung erscheint, könnten wir uns ja vielleicht nochmal zusammensetzen. Ich bedanke mich, dass du Zeit gefunden hast, mit uns das Gespräch zu führen. Und danke.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad im Gespräch mit Janne Delin, der Mitinitiatorin der Ringvorlesung Vergegenwärtigung von Erinnerung, Fragen und Antworten zum Gedenken an die Opfer der NS-Herrschaft. Im Rahmen dieser Ringvorlesung hielt auch Thomas Ebermann einen Gastvortrag. Sein Thema: Kultur des Widerstands, Vergegenwärtigung deutscher Täterschaft und Gedenken. Auszüge daraus stehen auf unserer Website www.17grad.net zum Download bereit. Aus der Feder desselben Thomas Ebermann stammt übrigens auch das Stück Der Firmenhymnenhandel. Immer mehr Firmen schaffen sich eine Hymne an. Diese soll das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken, die Motivation der Mitarbeiter fördern etc. Firmenhymnen sind Bestandteil einer allgemein auf dem Vormarsch sich befindenden Ideologie, die das Arbeitsleben zur höchsten Form der Selbstverwirklichung erklärt und die Trennung von Arbeitszeit und Freizeit, auf die man sich freute, aufzuheben trachtet. Die Degradierung zum Humankapital findet ihre Zuspitzung im Besingen der Schönheit der Firma, deren Lohnarbeiter man ist. Vor diesem Hintergrund spielt Der Firmenhymnenhandel. Text und Regie: Thomas Ebermann. Musikalische Leitung: Ted Geier, Thomas Wenzel. Bühne und Kostüme: Astrid Noventa. Regieassistenz: Millie Schmidt. Die Premiere von Der Firmenhymnenhandel findet am 9. März 2012 auf Kampnagel in Hamburg statt. Weitere Spieltage sind der 10., 14., 15., 16. und 17. März. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.